Zelt der Begegnung. Das war ein ganz wichtiges Element für das Volk der Juden im Alten Testament. Und mein Professor für Altes Testament, der hat Chris Wright geheißen, er heisst immer noch so. Und er schreibt über das Alte Testament etwas ganz Interessantes. Er sagt, das Alte Testament verpasst es nie, mich in neue Tiefen zu führen in meinem Verständnis von Jesus Christus. Dies, also das Wort vom Alten Testament, dies waren die Worte, die er, Jesus, las. Die Geschichten, die er kannte, die Lieder, die er sang, hier fand er Zugang zur Gedankenwelt seines Vaters im Himmel. Vor allem aber fand er hier, also im Alten Testament, die Form seiner eigenen Identität. Ich bin der Messias, beim Lesen von der Bibel hat er das gemerkt, Jesus. Und das Ziel seiner Mission. Kurz gesagt, je tiefer man in das Verständnis des Alten Testaments eindringt, desto näher kommt man dem Herzen von Jesus. Also wenn du Jesus möchtest neu kennenlernen, was musst du machen, gemäss Chris Wright wenigstens? Was musst du machen? Das Alte Testament lesen. Wenn du Jesus näher willst verstehen, musst du tiefer eintauchen ins Alte Testament. Das ist die Aussage. Jetzt, Christen haben manchmal ein bisschen Mühe mit dem Alten Testament. Und wir werden heute sehen, vielleicht auch verständlicherweise, warum. Und manche Theologen sagen, das mit dem Alten Testament, das ist ein bisschen schwierig. Ich bringe euch ein Beispiel. Der Richard Rohr sagt Folgendes. Interpretieren Sie die Bibel doch einmal so, wie Jesus es tat. Das fänden wir gut, oder? Bis jetzt. Und jetzt sagt er, Jesus ignoriert die Bibel, leugnet sie oder widerspricht ihr, wo sie imperialistisch, strafend, ausschließend oder nach Stammesdenken klingt. Also wenn er jetzt da von Bibel redet, von welcher Bibel redet er? Er redet von der Bibel, die Jesus hatte. Das ist was? Das ist das Alte Testament natürlich. Hat Jesus das Neue Testament schon gehabt? Nein, das ist geschrieben worden nach ihm. Das heisst, der Richard Rohr sagt da, Jesus hat das Alte Testament gelügnet, ihr widersprochen und sie ignoriert. Und er sagt, interpretieren Sie die Bibel doch einmal so, wie Jesus es tat. Wir sollen das auch. Also wir sollten gemäss ihm die Bibel vornehmen. Er wird wahrscheinlich das Neue Testament mit hineinnehmen und sagen, wir müssen eine Beurteilung vornehmen und einschätzen, wo ist das Buch okay und wo ist es nicht okay. Und dort müssen wir es lügnen, ignorieren und kritisieren. Okay? Das ist das, was er da sagt. Was sind Kriterien, die nennt er da? Er hat ein paar, Imperialismus, Strafe und so weiter. Das tönt fast eher, wie wenn das direkt aus einem politischen Manifest rauskommen würde. Und damit erhebt er natürlich die Werte über die Bibel. Die Werte werden zum Kriterium zum Bibel korrigieren. Anstatt dass die Bibel das Kriterium ist, Politik zu korrigieren. Okay? Das ist das Verhältnis, das wir da haben. Und er sagt, wir sollen auch so vorgehen. Ich habe da meine grossen Fragezeichen. Mich dünkt es, mein Prof, natürlich, der Typ ist viel besser. Je tiefer man in das Verständnis des Alten Testaments eindringt, desto näher kommt man dem Herzen von Jesus. Warum stimmt das besser? Weil Jesus selber so gelebt und agiert hat. Jesus ist mal auf einem Spaziergang und man wird sehen, so Spazieren ist Gott sehr wichtig, nebst dem Essen. Und er spaziert nach seiner Auferstehung mit zwei von seinen Jüngern, die nicht rausgekommen sind. Was ist jetzt das gewesen mit dem Tod von dem Jesus und diesen Behauptungen, er sei auferstanden? Und dann macht Jesus etwas ganz Spezielles. Sie haben ja nicht gemerkt, dass er neben ihnen läuft. Und sie haben Fragen gehabt, wer ist Jesus? Sie haben Jesus besser verstehen. Und woher führt Jesus die beiden Jünger? Wir lesen es. Da sagte Jesus zu ihnen, zu diesen zwei, die einfach nicht mehr rauskommen. Wer ist Jesus wirklich? Ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Wo finden wir die? Im Alten Testament. Musste denn der Messias nicht all das erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch. Was ist das gewesen für sie? Das Alte Testament. Und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose, dann bei sämtlichen Propheten. Also es ist tröstlich, es ist nicht immer einfach, das Alte Testament zu verstehen. Man braucht manchmal ein bisschen Hilfe von Jesus. Oder? Das sehen wir da. Und wenn du das Alte Testament liest, sagst du manchmal, ich check's nicht. Dann geht es dir ähnlich wie ihnen. Aber was wir sehen da ist, dass Jesus, wenn er möchte, dass die Leute ihn besser verstehen, verweist er sie, führt er sie zurück aufs Alte Testament. Und das ist das, was wir in dieser Serie beispielhaft machen wollen. Wir möchten nämlich etwas, was im Alten Testament sehr wichtig war, das Zelt der Begegnung oder die Stiftshütte nehmen und schauen, wie wir das kennenlernen können, verstehen lernen, damit wir nachher Jesus Christus besser verstehen können. Weil wenn wir etwas im Alten Testament besser verstehen, wird das unseren Blick öffnen für Jesus, unseren Verstand schärfen von ihm und uns durch das auch in die Beziehung mit ihm hineinführen. Und heute schauen wir die Stiftshütte an und was die Bedeutung der Stiftshütte ist im Alten Testament. Und nächsten Sonntag wird dann Franziska das aufgreifen, was wir heute lernen und dann weiterführen und uns zeigen, wie das uns hilft, Jesus zu verstehen. Stellen wir uns vor etwa 3 Monaten ist das Volk der Juden freigelassen worden und weggekommen aus dieser Gefangenschaft in Ägypten. Ein riesiges Volk wandert durch die Wüste jetzt, ungefähr von da oben links, Ägypten, irgendwie da durch, vermutlich da im südlichen Teil der Sinai-Halbinsel. Es ist nicht ganz klar, ob der Berg, der heute der Sinai-Berg genannt wird, auch wirklich der Berg war, wo sie waren. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Sie sind irgendwo da unten und sie schlagen ein riesiges Zeltlager auf und Gott ruft ihren Leiter, den Mose, auf den Berg rauf, gibt ihm 10 Gebote und dann sagt er Folgendes. 2. Mose, Kapitel 25. Jeder, dem es am Herzen liegt, soll etwas von den folgenden Dingen für mich geben. Gold, Silber und Bronze, violette, purpurrote und karmesinrote Wolle, feines Leinen, Ziegenhaar, das ist sehr speziell. He? Und dann geht die Liste da weiter. Und sie ist schön, da heisst, denen es am Herzen liegt. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, haben wir im Neuen Testament. Und Gott sagt einfach, die, denen es ein Anliegen ist im Herz, die sollen jetzt so einen Haufen Naturalgaben bringen. Und das geht dann weiter, wird erklärt, was da alles nötig ist. Und dann kommt der Vers 8 und er sagt, was man denn machen mit diesen Sachen, die zusammengetragen werden. Sie sollen mir ein Heiligtum machen, das ich unter ihnen wohne. Genau nach dem Plan, den ich dir von der Wohnung und ihrem ganzen Gerät zeige, sollt ihr es machen. Also soll es Heiligtum sein, das ist das Zelt, die Stiftshütte, das Zelt der Begegnung. Und das Ziel, warum es das soll geben, sagt Gott gerade vor allem Anfang an. Was ist das Ziel? Dass ich unter ihnen wohne. Dass Gott mitten unter dem Volk lebt. Und da löst ganz, ganz, ganz viel aus bei mir. Weil Gott wohnt immer dort, wo der Himmel die Erde berührt, oder? Dort wohnt Gott. Und dieser Satz führt uns ganz am Anfang zurück von der Bibel und ganz am Schluss von der Bibel. Dort, wo Gott unter den Menschen gewohnt hat und eines Tages wieder wird wohnen. Wenn wir ganz am Anfang der Bibel gehen, sehen wir im Kapitel 3 vom ersten Buch der Bibel, als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott, den Herrn im Garten umhergehen. Gott ist spazieren. Und er ist spazieren, wenn es am Abend kühl ist, oder? Da fehlt einfach noch das kühle Bier dazu. Weil wir spazieren nicht, wenn es heiß ist, oder? Das machen nur Freaks. Leute, wo es nicht wohl ist irgendwo, die gehen am Abend, wenn es kühl ist, spazieren. Und Gott sucht sich das aus und er ist im Spazieren in diesem wunderbaren Garten, völlig unbekümmert, da ist wirklich noch Himmel auf Erde. Gott ist unbekümmert bei 2 Menschen daheim. Wohngemeinschaft ist da. Jetzt, wir wissen, das ist der letzte Spaziergang, den Gott hat mit den Menschen. Weil Menschen machen dann etwas und es kippt völlig. Und die Menschen gehen in die Rebellion, die derart krass ist, dass die Wohngemeinschaft, das Wohlsein beieinander, das Unbekümmerte können zusammenwohnen, radikalst gebrochen wird und auseinandertrieben wird. Wir werden jetzt noch sehen, warum. Und Gott muss die Menschen fortschicken aus seiner Gegenwart. Sie können nicht mehr bei ihm sein. Es geht nicht mehr. Im allerletzten Vers lesen wir, was passiert. Er vertrieb den Menschen. Er redet zuerst noch mit ihnen, durch ganz wichtige Sachen etablieren in ihrem Leben und dann muss er sie vertreiben von seiner Gegenwart. Ihr könnt nicht mehr bei mir sein, sagt Gott. Und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim, das sind Engel, lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Es gibt nicht mehr ungehinderten Zugang zum Leben, zu Gott selber. Die Wohngemeinschaft ist aufgelöst. Da hat es ganz viele Sachen drin, nur schon in dem Vers, wo man dann in der Stiftshütte wieder findet. Die Himmelsrichtungen sind wichtig. Cherubim, die Engel, kommen wieder vor, in der Stiftshütte übrigens. Und das Schwert vom Wort kommt wieder vor. Und der Baum vom Leben ebenfalls. Aber wir sehen da, es geht kaputt zwischen Gott und den Menschen. Und die Frage ist, warum könnten die nicht zusammen sein? Und wir können den Grund in zwei Aussagen zusammenfassen. Die Heiligkeit Gottes deckt die Sünde auf und der Zorn Gottes widersteht der Sünde. Immer wenn Sünde in die Gegenwart vom Heiligen Gott kommt, wird das aufgedeckt, wird das sichtbar gemacht. Und der Zorn von Gott schafft gegen das Böse, gegen die Sünde, gegen die Ungerechtigkeit. Es ist etwas, was unmöglich ist im Denken der Bibel. Eine Unmöglichkeit, dass Gott und Mensch zusammenleben können, wenn der Mensch ein Sünder ist. Und die Bibel braucht 5 Vergleiche, um die Unmöglichkeit, das völlig Undenkbare zum Ausdruck zu bringen. Die Bibel sagt, es ist eine Art wie, wenn in einer Wohngemeinschaft von einem Ehepaar das eine Ehepaar etwas entwickelt, wo die Ehe und das Zusammenwohnen nicht nur schwierig macht, sondern unmöglich macht. Und das gibt es. Da kann zum Beispiel physische Gewalt anfangen. Dann ist es unmöglich, dass man noch zusammen wohnt. Und die Bibel sagt, das ist derart krass, was da passiert auf der Seite des Menschen, dass es gar nicht mehr zusammengeht. Und die Bibel sagt, es ist ein grosser Abstand zwischen Gott und den Menschen vorhanden. Das ist der erste Vergleich. Du, Herr, bist der Höchste über allen Landen. Du bist hoch erhöht über alle Götter. Also da wird eigentlich gezeigt, Gott ist ganz weit weg von den Menschen. Von den Menschen, die in Rebellion leben. Der Himmel ist nicht mehr auf der Erde. Gott ist ganz weit weg. Also vertikale Distanz wird da zum Ausdruck gebracht. Aber nicht nur vertikale, sondern auch horizontale Distanz wird zum Ausdruck gebracht. Ich zeige euch einen Vers da. Haltet einen Abstand von ungefähr 1000 Metern, einen Kilometer. Das ist etwa von da bis außerhalb von Frauenfeld. Zwischen euch und den Priestern, damit ihr der Bundeslade nicht zu nahe kommt. Das ist da, wo das Volk Israel durch den Jordan durch ist, ist das verheißene Land. Und bei der Bundeslade ist Gottes Gegenwart. Und das sündige Volk Israel darf nicht zu nahe kommen. Die müssen einen Kilometer Abstand haben. Das wäre gefährlich, wenn sie zu nahe kommen. Also wir haben da vertikale Distanz und horizontale Distanz, die zeigen, Gott und Menschen können nicht einfach so wieder zusammenziehen und zusammenleben. Dann werden nochmal 2 Bilder gebraucht, nämlich Licht und Feuer. Er, für da gehen wir ins Neue Testament, der als einziger Unsterblichkeit besitzt, da wäre Gott, und der in einem unzugänglichen, und das ist Schlüsselwort, Licht wohnt. Wo wohnt Gott? Wo ist er daheim? In einem Licht, das derart ist, dass wir nicht dorthin können. Meine Tochter ist letzte Woche mit mir in die Stadt spaziert und hat mir gesagt, jemand in der Schule hat so lange in die Sonne geschaut, dass sie ihre Augen verletzt haben. Das geht nicht. Die Sonne ist so hell, wenn du zu lange reinschaust, verbrennst du deine Augen. Wir könnten geschweige denn in die Nähe gehen von der Sonne. Wir würden, abgesehen von der Hitze, das Licht einfach nicht verträgen. Licht verhindert zu viel Nähe. Wir verträgen das nicht. Das ist ein weiteres Bild, das die Bibel braucht, um zu sagen, da gibt's irgendwie etwas an uns, dass wir nicht näher sein können in der Wohngemeinschaft mit Gott. Und das Nächste ist Feuer. Der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer und ein eifernder Gott. Über das haben wir letzten Herbst eine Predigt gehabt. Das war ganz spannend. Und da wird der eifernde Gott auch für Gerechtigkeit und das Gute in der Welt wird mit einem verzehrenden Feuer verglichen. Wir können nicht im Feuer existieren, oder? Kann das jemand von euch? Ohne entsprechenden Schutz. Also keiner kann einfach sagen, ich sitze jetzt da ins Feuer und wohnen da. Es geht nicht. Das verzehrt uns, das verbraucht uns, das Feuer vernichtet. Wir verträgen es nicht, im Feuer zu sein. Und Gott ist eine Art wie ein Feuer, das verzehrt. Was verzehrt er? Seine Heiligkeit durch sein Licht bringt Sünde ans Licht. Und sein Feuer und sein Eifer, sein Zorn, das ist das Wort da, das verbrennt alles Böse, das vernichtet. Jetzt kommt das krasseste Bild. Und zwar das Bild vom Erbrechen. Das Bild vom fast unkontrollierten Loswerden von etwas, das nicht gut ist. Aus dem Gesetzestext, das Land wurde unrein gemacht und ich, das ist Gott, der redet, suchte seine Schuld an ihm heim und das Land spie oder spuckte seine Bewohner aus. Das Wort da, das ist das gleiche Wort, das gebraucht wird und in der englischen Übersetzung sagen sie das, the land vomited, hat also die Menschen rausgekotzt. Weil es so schlimm war, was sie gemacht haben. Die haben zum Teil Kinder geopfert auf den Altär, denen ihren Götzen. Und irgendwann ist derart viel passiert, dass Gott sagt, ich verträge es derart nicht mehr, ich muss es rausspucken, ich muss es erbrechen. Wenn müssen wir kotzen, wenn müssen wir erbrechen? Wenn irgendetwas giftig ist an uns, das so krass ist, dass es unseren Körper muss es einfach loswerden. Du kannst es gar nicht mehr kontrollieren. Es wirkt und es muss raus. Es ist völlig unverträglich für deinen Körper. Und dein Körper checkt das und darum erbrichst du. Und die Heiligkeit Gottes lehnt Sünde und das Böse dermaßen klar ab und dermaßen radikal ab, wie wir Gift nicht verträgen und ablehnen und dann brechen. Das ist das Bild, das wir hier haben. Das ist ein ganz krasses Bild. Die Aussage ist die, es kann keine Wohngemeinschaft geben zwischen dem heiligen Gott und dem sündhaften Mensch. Wenn beim Mensch eine Gewohnheit sich entwickelt, ein Wohlsein mit dem Bösen, kann Gott nicht Wohngemeinschaft haben mit dieser Person. Und zwar zum Glück. Es wäre schlimm, wenn Gott sich als Böse anfangen so gewöhnen, dass es ihn nicht mehr stören würde. Dann hätten wir ein Problem. Dann wäre Gott sich in Teufel verwandelt. Dann hätten wir da innen alle keine Hoffnung mehr. Zum guten Glück wird sich alles an Gottes Wesen, seine Heiligkeit, seine Güte, seine Gerechtigkeit, wehrt er sich zutiefst gegen das Böse und gegen die Sünde. Jetzt, Gott ist aber auch ein Gott von der Liebe. Und seine Sehnsucht, zusammen zu wohnen mit den Menschen, ist ungebrochen auch da bei ihm. Er möchte mit diesen Menschen wohnen, die er musste wegschicken. Und wir sehen am Schluss der Bibel, dass die Wohngemeinschaft wieder hergestellt wird. Wir gehen jetzt ganz am Schluss, zweitletztes Kapitel der Bibel. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorige Himmel und die vorige Erde, da ist da, wo wir jetzt drin sind, waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Das ist die Hauptbewegung in der Bibel. Die Hauptbewegung ist, Gott kommt zu den Menschen. Nicht die Menschen müssen religiös genug sein, dass sie ein Leiterchen draufklettern können zu Gott, sondern Gott kommt zu uns. Der Himmel kommt runter. Und die Atmosphäre ist eine Atmosphäre von dem. Festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Das ist eine Hochzeit. Das ist Liebe. Merkt ihr, die Liebe zieht Gott zu uns. Und was macht man nach der Hochzeit? Man zieht zusammen. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen, hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen. Da, was bei jedem kaputt gegangen ist, findet jetzt wieder statt. Und sie werden sein Volk sein. Und von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Wir sehen da, Eden ist wieder hergestellt, da, was kaputt gegangen ist. Und wir alle brauchen das so sehr, dass das passiert. Und die Frage ist, wo fährt Gott an, wieder Schritt zu unternehmen, dass es wieder anfangen kann, zusammenzukommen, dass Gott wieder mit den Menschen wohnen kann? Wo macht er das? Bei den Stiftshütten. Im Zelt der Begegnung fährt Gott das Riesenprojekt an. Wir haben es gelesen. Es Sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Da fängt es an. Und es muss genau nach Plan laufen. Genau nach dem Plan soll das Heiligtum sein, soll die Wohnung sein, denn ich dir von der Wohnung und ihrem ganzen Gerät zeigen, sollt ihr es machen. Also genau nach Plan. Und den Plan müssen wir ein bisschen anschauen, wenn wir verstehen, was nötig ist, dass Gott wieder bei den Menschen wohnen kann. Beim nächsten Vers sagt dann Gott, macht eine Lade aus Akazienholz. Wir lassen den Rest weg. Ein bisschen weiter unten sagt Gott, und du sollst auch einen Tisch machen aus Akazienholz. Vers 23. Und dann ein bisschen weiter unten, du sollst auch einen Leuchter aus feinem Golde machen. Also das klingt schon fast, wie wenn du in der IKEA gehst, einkaufen, gell? Das ist schön, einfach, wenn du die Wohnung einrichten willst, hat es da einfach Zeug, die dazugehört. Aber es hat dann noch ein paar Sachen, die du vermutlich nicht in deine Wohnung hineinnimmst. Die Wohnung sollst du machen aus 10 Teppichen von gezwirntem feinem Leinen. Ich schicke euch dann los, nachher am Schluss von dem Gottesdienst, um dann noch die Ziegenhaar zu finden, wo das die gebraucht werden. Und dann kommt da, du sollst einen Altar machen aus Akazienholz. Es sind ganz viele verschiedene Gegenstände, die da beschrieben werden in den nächsten Kapiteln. Die müssen dabei sein. Und wenn wir das jetzt ein bisschen versuchen zusammenzufassen, ich zeige es euch an einem Bild, das ist so eine Reproduktion. Es gibt übrigens auch eine richtige, also eine reale Reproduktion von dem in Israel, die man besuchen kann. Und wir sehen da die Stiftshütte, das wäre das Zelt, das umgeben ist von einem Hagen, einem Vorhof, und da hat es einen Eingang. Und da, ganz im innersten Teil, man nennt das Allerheiligste, wohnt Gott. Er wohnt und thront auf dieser Lade oben da. Ich zeige sie euch ein bisschen von näher. Das wäre die Bundeslade, die vergoldet ist, aus Akazienholz. Und Gott wohnt da und regiert da, thront da auf dem Gnadenthron. Das ist ein schönes Wort. Und da haben wir zwei Figuren, das sind Engel, das sind Cheruben. Genauso wie wir sie hatten vorne bei Eden, kommen die da wieder vor. Das ist tragbar gewesen, die mussten reisen können. Das war ein Wandervolk gewesen zu dem Zeitpunkt. Und da haben wir also den innersten Ort, den heiligsten Ort. Wenn wir jetzt wieder ein bisschen rauszoomen, da wäre der heiligste Ort. Der ist abgeschirmt und abgesperrt gewesen durch einen schweren Teppich, der dann im Neuen Testament wieder eine Rolle spielt. Da innen hat der Hohepriester nur einmal im Jahr dürfen reingehen. Und das war so ein gefährlicher Ort, dass sie ein Seil hatten, wo er sich an das Bein binden musste, für den Fall, dass etwas passiert da innen. Und sie müssen rausholen. Okay? Merken da etwas von dem, was wir vorhin gehört haben? Es hat eine gewisse Inkompatibilität zwischen Menschen und dem Heiligen Gott. Okay? Gut, da vor dem Vorhang hat es einen Räucheraltar, da ist der Tisch, der gehört natürlich zu einer Wohnung mit gewissen Sachen drauf. Da der Leuchter, der an einen Baum erinnert in Eden. Ein Baum, der wieder vorkommt übrigens in der Neuen Schöpfung, der Baum von der Heilung von der Nationen. Das wäre im Zelt innen die wichtigsten Gegenstände. Jetzt gehen wir in den Vorhof vom Zelt. Da wäre das Zelt, und wenn wir einen Schritt weiter Richtung Eingang gehen, haben wir da so ein Wäschbecken, wo die Priester sich gereinigt haben für den Dienst. Das haben sie wiederholt müssen machen, nach ganz bestimmten Vorgaben. Und da, wenn man reingekommen ist, durch den Eingang ist das allererste, was man gesehen hat, so einen Räucheraltar. Was ist da bei dem Räucheraltar passiert? Ich zeige euch von ein bisschen näher. Der hat vielleicht ungefähr so ausgesehen. Und darauf hat man Tier geopfert für die Sünde vom Volk Israel. Die Idee da dahinter ist, dass wenn nicht ein Opfer stattfindet auf dem Altar, dann gibt es keine Vergebung für die Sünde von einer Person. Ich versuche das ein bisschen zu erklären anhand von einem Vers, da müssen wir verschiedene anschauen, aber wir nehmen einmal den. Das Denken ist das gewesen, weil im Blut das Leben ist, schafft es Sühne für verwirktes Leben. Brauchen wir Blut zum Leben? Ja, wir brauchen auch noch andere Sachen zum Leben, oder? Aber hier hat man einfach gesagt, im Blut ist eine Art wie die Seele vom Mensch oder das Leben vom Mensch. Und wenn ein Mensch eine Sünde begeht, dann hat das letztlich die Wirkung, dass er muss sterben wegen dieser Sünde. Und darum muss Blut fliessen als Sühne für das verwirkte Leben durch die Sünde. Da habe ich euch eine neuere Übersetzung, die das nochmal ein bisschen anders formuliert. Denn das Blut ist es, das Sühnung tut durch die Seele in ihm, die Seele im Blut. Der Punkt da ist einfach, dass wenn kein Opfer stattfindet, gibt es keine Vergebung. Das Neue Testament klärt da, Hebräerbrief, überhaupt ist nach dem Gesetz fast jedes Mal, also bei jedem Vergehen, Blut nötig, wenn etwas gereinigt werden muss. Und ohne das Blut eines Opfers gibt es keine Vergebung. Das ist der Schlüsselsatz. Ohne das Blut eines Opfers gibt es keine Vergebung. Jetzt, das ist für uns vielleicht völlig schräg. Und wir denken, was? Das ist uns fremd. Ein Jude, der hat, wenn er da angekommen ist, müssen ein perfektes Tier bringen. Ist da zum Eingang gekommen, der Priester hat ihn empfangen, dann sind sie da durch die einzige Tür rein, sind zum Opferaltar und dann hat der Sünder seine Hand aufs Tier gelegt, damit das Tier mit dem Sünder, mit dem Täter identifiziert ist. Und dann ist am Tier anstatt am Sünder da vollzogen worden, was eigentlich nötig ist, dass Vergebung stattfindet. Dann ist das Tier geopfert worden, das Blut rausgeflossen worden, zum Teil am Altar angebracht, gewisse Körperteile vom Tier sind verbrannt worden, andere sind dann zum Essen gebraucht worden. Und das hat ein Israelit immer müssen machen, wenn er gesündigt hat. Stellt euch das mal vor. Da hätte er nicht einmal können, einfach für die nächsten zwei Wochen prophylaktisch sozusagen etwas machen. Nein, er hat immer wieder müssen kommen. Und er hat nur da hin dürfen. Die Priester haben weiter dürfen. Unter bestimmten Vorgaben. Und da merken wir, da ist etwas für uns völlig fremd. Ich meine, ich habe ja die Tiervideos gern, gell? Das habe ich euch bekannt vor ein paar Wochen. Und die Vorstellung, das zu machen, das ist mir völlig zuwider. Aber erinnern wir uns daran, was machen wir jetzt da miteinander? Wir wollen das Alte Testament besser verstehen. Wir wollen in die Tiefe gehen und das Verständnis vom Alten Testament verstehen. Das wird uns dann helfen, Jesus Christus besser zu verstehen. Und darum bleiben wir diszipliniert in dieser Welt und schauen an, was da nötig war. Was wir da haben, ist das ganz wichtige Thema, das wir ständig in Anspruch nehmen, wenn wir Jesus um Vergebung bitten, nämlich stellvertretende Sühne. Jemand anders oder etwas anders trägt die Konsequenzen von dem, was ich verbocke. Das ist ganz tief und ganz wichtig für uns. Das ist genau das, was da ganz real durchgespielt wird, täglich, stündlich. Sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Was ist hinter dem Ganzen? Gott möchte wieder bei den Menschen wohnen. Genau nach dem Plan, den ich euch gebe. Und da ist die Frage, warum? Warum ist denn das so, muss das so kompliziert sein? Könnte die Bundeslade nicht einfach irgendwo da auf den Platz gestellt werden und du kannst auch nicht wackeln, wie es dir gerade passt? Und Gott sagt, nein, das geht nicht. Es gibt nur einen Weg, von da, da her. Du musst durch das eine Tor gehen. Und wenn du kommst, muss bei dir schon einiges passiert sein. Du musst dir bewusst sein, du bist gar nicht würdig, da reinzulaufen. Du bist Sünder. Du musst ein Opfer bringen. Und du musst an all diesen Sachen vorbei. Es gibt nur einen Weg, es hat einen Haken rundherum. Es gibt einen Zugang, aber nur einen. Und Gott sagt da, bevor es zur Gemeinschaft, zum Wohnen von mir kommt unter euch, müssen ganz bestimmte Sachen vorher passiert sein. Sonst wird es gar nicht funktionieren. Du musst da durchgegangen sein. Du musst die Posten alle durchlaufen sein. Vorher kann es nicht sein. Und das kennen wir. Wenn ich jetzt wieder das schlimme Beispiel muss, kann ich von vorher, von einem Ehepartner, der mit physischer Gewalt ein Zusammenwohnen verunmöglicht hat und es muss zu zwei Wohnungen kommen. Ich habe mit einem zu tun gehabt, der hat wieder zurück. Und er hat überhaupt nicht verstanden, welche Schritte nötig sind, dass er überhaupt daran denken darf, zurückzugehen in eine gemeinsame Wohnung mit seinem Ehepartner. Ja, ich kann doch einfach gehen, ich nehme mich zusammen, es kommt gut. Nein. Bevor so jemand wieder zurückzieht in eine gemeinsame Wohnung, müssen ganz bestimmte Sachen verstanden sein und stattgefunden haben bei dieser Person. Und die Betroffenen, oft Täter, verstehen das oft nicht. was es alles braucht, damit man wieder in eine Wohngemeinschaft zusammenkommen kann. Man muss es ihnen erklären. Und man darf den ersten Schritt machen, wenn sie es verstehen. Es ist ein bisschen ähnlich da. Gott sagt, ich sehne mich danach, wieder bei euch zu wohnen. Und ich informiere euch durch die Struktur und durch die Objekte, zeige ich euch, liebe Menschen, welche Sachen nötig sind, damit es wieder zur Gemeinschaft kommen zwischen mir und dir. Und bevor diese Sachen nicht alle stattfinden, wird es nicht können sein, dass ich unter euch wohne. Und so sehen wir, dass das Muster von dem Zelt uns hilft zu verstehen, was ist eigentlich alles nötig, dass unsere Sehnsucht, dass Gott wieder unter uns Menschen wohnt, dass da wieder möglich ist. Es gibt keinen Zugang zu Gott, wenn ganz bestimmte Sachen nicht vorher passiert sind, für dich und für mich. Wir erinnern uns daran, nochmal, das Alte Testament verpasst es nie, mich in neue Tiefen zu führen im Verständnis von Jesus. Das hat alles sehr, sehr viel mit Jesus zu tun. Und das werden wir nächsten Sonntag miteinander genau anschauen. Was wir jetzt heute gemacht haben, ist, wir sind eingetaucht an einer ganz bestimmten Stelle im Alten Testament, damit wir Jesus besser kennenlernen können und können noch viel mehr staunen über ihn und dankbar sein für ihn. Das werden wir nächsten Sonntag machen und ich lade euch ein, zum Wiederkommen, um das zu hören. Es wäre nicht gut, wenn du nur diese Predigt hörst. Es ist wichtig, dass du die nächste Predigt auch hörst. Und ich gebe euch eine Aufgabe auf nächste Woche. Leset doch 5. Mose 25 bis 31, die Kapitel. Schaut das an. Es sind nicht Verse, es sind Kapitel, aber ihr werdet die Möblierung von dem Zelt, von dieser Wohnung Gottes, können kennenlernen. Und das wird euch zurüsten, dann auch für die Predigt vom nächsten Sonntag. Okay? Also, wie geht's euch? Gut. Mich bewegt das sehr. Und ich freue mich riesig auf die Predigt vom nächsten Sonntag. Und ich bin auch gespannt, was da sichtbar werden wird über den Jesus, wo du denkst, du hast ihn verstanden. Hast du noch nicht. Da gibt es noch so viel zu lernen. Und ich möchte jetzt mit uns beten und nach dem Gebet möchten wir nochmal ein Lied singen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass dein Wesen rein geblieben ist und rein bleibt. Wir danken dir, dass die Tatsache, dass du gerecht und heilig bist und bleibst, von fundamentaler Bedeutung ist für das ganze Universum und für uns. Und wir danken dir, dass du in deiner Heiligkeit Sehnsucht hast nach Gemeinschaft mit uns. Und alle von uns sind Sünder. Wir haben wirklich Mist gebaut in unserem Leben. Wir haben es wirklich verbockt. Auch ich. Und wir danken dir, Vater im Himmel, dass wir bei dieser Stiftshütte dürfen, wie einfach beobachten und mitbekommen, wie du dich ausstreckst nach uns. Du möchtest in unserer Mitte wohnen und du wirst es eines Tages auch ganz real tun. Und unsere Herzen lechzen nach dem Zeitpunkt. Wir können es fast nicht erwarten. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, wenn wir jetzt das Alte Testament ein bisschen näher kennenlernen, an dem Punkt, dass du uns in deine Geheimnisse hineinführst und uns ins Verständnis führst, was denn da alles muss passieren, dass es wieder zu einer Wohngemeinschaft kann kommen zwischen dir, du wunderbarer Liebhaber und Schöpfer und Heiland, und uns. Bring uns ins Staunen, hilf uns, wenn wir die Bibel lesen, dass wir uns von ihr inspirieren lassen und uns nicht irritieren lassen und denken, wir müssen jetzt alles wegkorrigieren und beurteilen, sondern einfach mal dürfen lesen und versuchen zu verstehen, was du uns möchtest sagen. Amen.